Kaum ein Thema hat in der vergangenen Woche die Nachrichten so beherrscht wie das Thema Dioxinskandal. Alle wahrscheinlich oder die meisten haben davon gehört. Also es ging um die mit Dioxin verseuchtes Tierfutter beziehungsweise dann das Fleisch oder die Eier, die dadurch natürlich auch verseucht wurden. Vor einigen Tagen habe ich in den Nachrichten nachgeschaut. Es ging um einige Fragen, die einem Experten gestellt wurden. Die Frage war unter anderem, besteht eine Gesundheitsgefahr durch den Eierverzehr? Seine Antwort war unter anderem, nein, die bislang ermittelten Dioxingehalte stellen keine akute Gesundheitsgefahr für den Verbraucher dar, erklärte ein Sprecher. Wer Eier gegessen hat, muss sich um seine Gesundheit deswegen keine Sorgen machen. Selbst ein Kind mit einem Körpergewicht von 15 Kilogramm könne das bislang am stärksten belastete Ei verzehren, ohne die tägliche duldbare Dioxinmenge zu erreichen. Also Fazit, jeder muss selbst wissen, ob er diese Produkte kauft oder auch nicht, wurde von diesem Experten gesagt. Jeder muss selbst entscheiden. Dann fragte der Reporter, warum denn so viel Aufregung um das Ganze? Seine Antwort war, weil das Dioxin einfach nicht dahin gehört. Später aber, am Freitag habe ich zum letzten Mal nachgeschaut zu diesem Thema, was die Nachrichten dazu schreiben, hieß es, die Gefahr ist viel größer als vorläufig angenommen. Die Dioxinmenge überschreitet die zulässigen Werte 77 Mal. Höher sind die Werte als zulässig. Und den Text, den wir heute miteinander betrachten wollen, im Johannesevangelium, oder das gesamte Johannesevangelium eigentlich, ist so ein Dioxin-Alarm im Geistlichen. Der Apostel Johannes, der einzige der lebenden damals Aposteln, alle anderen waren schon den Märtyrertod gestorben, löst ein Alarm aus, weil im Geistlichen in die Gemeinden ein Gift eindringt, eine Lehre, die die gesunde Grundlage des Glaubens zu zerstören scheint. Und deswegen, wenn wir schon uns um den Gift in den Lebensmitteln so viele Gedanken machen und zu Recht, wie wir sehen, so sollen wir als Christen lernen, wir stehen durch die falsche Lehren in einer viel größeren Gefahr und sind geneigt, diesen Dioxin zu schlucken. Und viele Menschen damals versuchten, diesen einzig am lebenden gebliebenen Apostel Johannes, versuchten eifrig ihn zu hören, derjenige, der mit dem Herrn hautnahe Erfahrungen gemacht hatte. Viele Menschen strömten zu den Versammlungen, wo Johannes gepredigt hatte und wollten den sehen, der selbst mit Jesus gewandelt ist. Dieser Brief, den wir heute beginnen miteinander zu betrachten, wurde ungefähr im Jahre 90 nach Christus geschrieben. Es ist ein allgemeiner, man nennt ihn katholischer, das heißt allgemeiner Brief an Gläubige geschrieben, nicht an eine bestimmte Gemeinde wie einige andere Briefe, sondern an viele Gemeinden wurde ihr geschrieben. Und wir können übrigens im Gemeindebrief, der mittlerweile ausliegt, diese Texte, die wir miteinander betrachten werden in den nächsten Monaten, Sonntag für Sonntag sehen und uns vorbereiten auf diese Sonntage. Dass wir auch uns Gedanken machen, selbst prüfen, was gepredigt wird, und selbst Gedanken machen. Deswegen möchte ich uns ermutigen, die Gemeindebriefe mitzunehmen. Da sind die Texte für die kommenden 4 Monate, für Sonntage und Mittwoche angegeben. Und wir können, wie gesagt, uns selbst vorbereiten auf die Predigt. Es war eine ganz gefährliche Lehre der sogenannten Gnostiker in die Gemeinden gekommen. Und die Irrlehre, sie war damals, es ist wichtig zu verstehen, warum Johannes so klare Worte findet in Bezug auf diese Irrlehre, weil diese Irrlehre sehr raffiniert und gefährlich war. Die Irrlehre war durch 2 grundlegende Formen gekennzeichnet. Zum einen behaupteten diese Irrlehrer, dass Jesus in einem Körper war, der physisch nicht real war. Ein Phantomkörper. Es war eine Erscheinung. Gott könnte nicht in einen Menschen hineinkommen, haben sie behauptet. Und die anderen wiederum sagten, dass Christi Geist erst bei der Taufe auf den Mensch Jesus gekommen ist und bevor er dann gekreuzigt wurde oder während der Kreuzigung, hat dieser Geist ihn wieder verlassen. Das heißt, Christus könnte nicht sterben. Es ist nur dann eben ein physischer Körper gestorben am Kreuz. Und es hört sich vielleicht so theoretisch alles an, aber die Folgen dieser Irrlehre waren nicht irgendwo theoretisch, sie waren ganz real. Es war kein Phantom, diese Folge. Es war eine ganz reale Gefahr. Die falschen Lehrer ließen die Bedeutung der Sünde und die Notwendigkeit des Gehorsams unberücksichtigt. Sie sagten, die Materie ist böse, ist klar, nur der Geist ist gut. Und das führte zu der Vorstellung, dass im Leib begangene Sünde keine Verbindung oder keine Auswirkung auf den Geist eines Menschen hat. Sie sagten, ja, Mensch kann sündigen, ist klar, er sündigt auch. Und das hat aber, weil es im Leib geschieht, im Körper, hat das keine Auswirkung auf das Geistliche, auf den geistigen Menschen. Und deswegen folgte dann die Schlussfolgerung von diesen Gegnern des Johannes, die Sünde zählt nicht und das erlaubte diesen Menschen zu sündigen. Sie könnten einfach leben, wie sie wollten. Es hatte keine Auswirkung auf das Geistliche, lehrten sie. Und Johannes hält in diesem Brief dagegen, er zeigt auf, wenn man von Gott geboren ist, ist die Sünde für so einen Menschen ein Fremdkörper. Es kann auch für die Umgebung nicht unbemerkt bleiben, dass dieser Mensch eine neue Natur besitzt. Und er führt in diesem Brief, im ersten Johannesbrief, die klaren Kriterien auf, wie man das erkennen kann. Der erste Johannesbrief ist praktisch ein Familienalbum. Es zeigt die Glieder der Familien Gottes. Es zeigt uns auf, wie diese Glieder der Familie aussehen. Die Kinder sind ja meistens den Eltern sehr ähnlich, oder? Meistens erkennt man sofort, wessen Kind das ist. Das Aussehen scheint sehr ähnlich dem Papa oder der Mama. Manchmal sagt man ja, ja, die Größe ist von Papa, aber der Verstand von Mama. Kann auch umgekehrt sein, aber es ist natürlich jetzt nicht, muss nicht unbedingt so sein, kann von beiden stammen, aber es ist so. Die Kinder ähneln den Eltern. Und so wie die Kinder ihren Eltern ähnlich sind, so tragen alle wahren Kinder Gottes die Merkmale seines Vaters im Himmel. Meine Lieben, wenn jemand sagt, oder wenn bei jemandem keine Merkmale eines Kindes Gottes zu sehen sind, das sagt Johannes, dann ist er nicht aus dieser Familie. Dann gehört er nicht zu Gott. Man kann sich vielleicht einiges anlernen, wie man sich in dieser Familie benimmt. Aber Johannes, und das ist das Wunderbare in diesem Brief, er zeigt uns klare Kriterien auf, wie die Kinder Gottes ihrem Vater im Himmel ähnlich sind. Er sagt in diesem Brief, sie, diese Kinder Gottes, erkennen Jesus Christus als ihren Herrn und Retter an. Sie lieben Gott, sie lieben seine Kinder, auch die Geschwister, andere. Sie gehorchen seinen Geboten, sie können nicht mehr gewohnheitsmäßig sündigen. Die Sünde ist ein Fremdkörper für sie geworden. Und Johannes schreibt diesen Brief so, dass alle Menschen, alle wahren Christen, die diese Familienkennzeichen haben, sie wissen auch, dass sie das ewige Leben haben. Das ist das Wunderbare, Geschwister, das ist das Praktische in diesem Brief. Im 5. Kapitel, im Vers 13, sagt Johannes, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und das ist eine Not unter einigen Menschen, die am Kämpfen sind. Sie wissen es nicht. Und das ist das Ziel. Meine Lieben, und ich garantiere es uns, wenn wir von ganzem Herzen im Gebet sorgfältig diesen Brief durcharbeiten, dann werden wir am Ende wissen, ob wir zu dieser Familie gehören oder nicht. mit hundertprozentiger Sicherheit. Das ist das Ziel, warum, eins der Ziele, warum Johannes diesen Brief geschrieben hat. Sie sollen es wissen und Gott möchte oder will es ihnen auch bestätigen. Jemand hat mal so schön gesagt, sagt dem Menschen nicht, dass er gerettet ist. Das wird Gott machen. Sag ihm, wie er gerettet werden kann. Meine Lieben, wir sprechen manchen Menschen zu schnell das Heil zu. Wenn ein Mann Gebet gesprochen hat, gratulieren wir ihn und sagen, du bist jetzt ein Kind Gottes. Meine Lieben, Vorsicht, das kann nur Gott. Wir können keinem Menschen das Heil zusprechen, weil wir nicht in sein Herz hineinschauen können. Wir können sagen, so und so steht es geschrieben. Wenn du das und das getan hast, dann sagt die Bibel das und das. Aber diese Bestätigung kann nur Gott geben. Die echte Gewissheit bekommen wir auch nur durch die Bestätigung vom Wort Gottes. Die Frage ist, wie? Mich fragte mal jemand, ja, du sagst immer wieder durch das Wort, aber wie? Wie sieht das praktisch aus? Dann habe ich mich erinnert an eine Begebenheit. Wir hatten mal vor Jahren, ich schätze mal, das war vielleicht vor 13 Jahren, 12, 13 Jahren, hier mal einen Gast in der Gemeinde. Ich weiß auch nicht mehr, worüber er gepredigt hat. Ich weiß nur, er war Missionar viele Jahre und hat ein Beispiel aus dem Leben gebracht. Er sagte, er war in Südkorea als Missionar unterwegs und in einer Familie, wo er übernachtet hat, er hat eine ältere Frau, eine Schwester gesehen, die schon ein schwaches Sehvermögen hatte, schlecht sehen konnte und bei der schlechten Beleuchtung dann abends die Bibel gelesen hat. Und er sagt, ich habe sie beobachtet und sie saß dann so, hat die Bibel ganz nah am Gesicht und hat dann, und die koreanische Schrift geht von oben nach unten, nicht von links nach rechts, wie wir das gewohnt sind. Und die Schwester hat dann immer so gelesen, sagt er, weil die Bibel ganz nah war und sie hat dann immer so gelesen, die ganze Zeit. Und sagte, ich habe sie beobachtet und das wurde zu mir, für mich zu einer Predigt. Sie hat immer Ja gesagt. Ja, ja, ja. Meine Lieben, wenn wir diesen Brief durcharbeiten, nicht einfach so hören und nach Hause gehen, sondern dass wenn wir ihn lesen, wenn wir ihn vom Herzen zu Gott beten, Gott offenbar mir die Wahrheit. Mit diesem Verlangen, die Wahrheit zu erkennen, dann werden wir am Ende, wenn wir am Ende angekommen sind, entweder sagen, ja, ja Gott, so ist es. Ich habe die Gewissheit, die hast du mir gegeben, wenn ich sie noch nicht hatte, oder bestärkt bei mir, dass ich ein Kind Gottes bin. Oder wir werden feststellen, dass alles, was wir uns eingebildet haben, was wir gedacht haben in Bezug auf unser Christsein, eigentlich ein Betrug ist, mit hundertprozentiger Sicherheit. Das ist ganz praktisch hier in diesem Brief gegeben. Das, was wir uns eingeredet haben, kommt weg. Das, was wahr ist, wird bestätigt. Und nach Johannes, nach seinem Brief, ist der Mensch entweder ein Kind Gottes oder ein Kind Satans, sagt er. Es gibt kein Niemandsland dazwischen. Erstmal ein großes Niemandsland, wo die meisten Menschen sind, dann gibt es vielleicht ein paar wenige Kinder Gottes und ein paar ganz schlimme Verbrecher, Kinder Satans. Nein, Johannes sagt, es gibt Kinder Gottes und es gibt Kinder Satans. Ich habe einige Menschen getroffen, die sich so vom Herzen gewünscht hätten, da ein Niemandsland dazwischen, wo man nirgendwo fest wäre. Deshalb finden wir in diesem Brief immer wieder so extreme Gegensätze wie Licht und Finsternis, Liebe und Hass, Wahrheit und Lüge, Tod und Leben, Kinder Gottes und Kinder des Teufels, sagt er, Auferstehung zum Leben und Auferstehung zum Gericht, Gehorsam und Ungehorsam. Wisst ihr, eigentlich ist Johannes ein Fundamentalist, ein beispielloser Fundamentalist. Im dritten Kapitel, Vers 6, sagt er zum Beispiel, wer in ihm bleibt, in Jesus, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Zum Beispiel, einer der Verse. Er sagt, wer gewohnheitsgemäß in Sünde leben kann, der hat Christus nicht gesehen. Wenn du in Sünde lebst, und ja, natürlich hast du irgendwann ein schlechtes Gewissen, aber wenn du trotzdem verharrst in diesem Zustand, hast du Jesus nie gesehen. Betrüge dich nicht, sagt Johannes. Meine Lieben, und das ist extrem. Es steht nicht im Widerspruch zu den geistlichen Kämpfen, die wir als Christen zu führen haben, in unserem Körper, wo wir ständig mit der Sünde zu kämpfen haben, was Paulus zum Beispiel im Römerbrief im 7. Kapitel uns vor Augen führt. Es ist kein Widerspruch dazwischen, aber obwohl ein Gläubiger mit Sünde zu kämpfen hat, muss er zugestehen, dass er in Sünde nicht verharren kann, nicht verbleiben kann. Und wisst ihr, nachdem ich diesen Brief jetzt noch einige Male gelesen habe, bevor wir jetzt vorhatten, diesen Brief durchzupredigen, habe ich gedacht, dieser Mann, der Apostel Johannes, er würde in unsere Gemeinden heute, in vielen unseren Gemeinden, nur zweimal eingeladen, das erste und das letzte Mal. Wenn er so predigen würde heute, wie es hier steht, und ich hoffe, dass wir es so predigen werden, wie es hier steht, würde Johannes heute in den vielen Gemeinden, die sich als bibeltreu sogar bezeichnen, nur zweimal eingeladen, das erste und das letzte Mal. Wir wollen es nicht mehr. Aber es ist so praktisch und so hilfreich. Gerade diese ersten vier Verse, die wir heute betrachten wollen, die uns vielleicht wie so überfliegen als eine Begrüßung in der Regel, so am Anfang, die sind so tiefgehend. So viel Wahrheit ist da drin. Ich lese die ersten vier Verse des Johannesbriefes aus der Luther-Übersetzung. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens, und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Vier Verse. Also zum einen, Johannes sagt, es gibt eine Realität und sie ist absolut zuverlässig. In den ersten zwei Versen dieses Textes sagt Johannes, es gibt eine Wahrheit, ein Wort des Lebens, das vom Himmel her gekommen ist. Wir haben es verkündigt und das ist die absolute Wahrheit. Bis ins letzte Detail. Und das wird heute so stark hinterfragt. Und Johannes sagt in seinem Brief noch mehr, er wird noch viel mehr sagen über Jesus, über diese Wahrheit. Er sagt, ohne diese Wahrheit gibt es im Leben keine Orientierung. Wenn du diese Wahrheit nicht kennst und nicht akzeptierst in deinem Leben, bist du eigentlich orientierungslos. Du lebst an Leben vorbei. Kapitel 5, Vers 12, da sagt Johannes, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Du lebst vorbei an der Hauptsache in deinem Leben, sagt Johannes. Also der Sohn ist das Wort des Lebens. Er sagt, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, sagt er, das verkündigen wir euch. Hier spricht Johannes nicht mehr vom Jesus als vom ewigen Wort, das von Anfang an bei Gott war, wie in seinem Johannesevangelium. Da steht es ja, im Anfang war das Wort. Und das Wort war Gott und das Wort war bei Gott. Also hier geht es um die Evangeliumsverkündigung. Im Kontext spricht er darüber und sagt was zu den Lesern auch weiter. Im Kapitel 2, Vers 7 sagt er, meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Und im Vers 24 schreibt ihr, was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Also Johannes sagt, das Evangelium verändert sich nicht. Wir geben euch jetzt keine neue Botschaft. Wir bringen euch das, was wir von Anfang an euch schon gesagt haben. Er sagt, der Inhalt des Evangeliums verändert sich nicht. Meine Lieben, es gibt heute so viele neue Erkenntnisse. Immer wieder tauchen Bücher auf, Lehren auf, so wie damals waren es die Gnostiker. Und da auf einmal horchen die Leute auf. Da kommt im Fernsehen ein Prediger oder eine Predigerin, die so zu den Herzen scheinbar der Menschen spricht. Ich habe vor kurzem mit einer Schwester ein längeres Gespräch geführt, ein langes Gespräch. Sie war von einer Fernsehpredigerin so begeistert, so begeistert. Und ich sagte, hör mal, hast du das geprüft am Wort Gottes? Hast du das geprüft? Es ist ja so einfach, so schlicht das Wort Gottes. Sie widerspricht eigentlich dem, was im Wort Gottes steht. Alleine schon, dass sie als Schwester da vorne steht und Millionen Menschen an ihren Lippen hängen. Was die Bibel eigentlich sagt, das soll so nicht sein. Alleine das schon würde mich hellhörig machen. Meine Lieben, Spurgeon hat mal einmal gesagt, es gibt nichts Neues in der Theologie, außer dem, was falsch ist. Ganz typisch Spurgeon. Ganz klar und deutlich, es gibt nichts Neues, wenn du etwas hörst, jemand kommt und sagt, hier ist was Neues in die Bibel. Oder mit der Bibel wird er wahrscheinlich eher nicht kommen, sondern er wird mit einem Buch kommen oder mit einer Erkenntnis. Dann kannst du sagen, genauso wie Spurgeon, es gibt nichts Neues in der Theologie, außer dem, was falsch ist. Und Jesus und Johannes hier selbst bringen keine neue Botschaft, sondern Jesus selbst in der Person, sagt Johannes, ist diese Botschaft. Der ewige Logos wurde Mensch, um uns zu zeigen, wie Gott fühlt und handelt, wie Gott denkt. Jesus wurde Mensch, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Und Johannes sagt, wir zwölf, die Apostel, wir haben 3,5 Jahre ganz genau diesen Gott-Mensch beobachtet. Und er sagt, dieses Leben ist erschienen, das echte Leben. Und deswegen, ich hoffe so sehr, dass wir, die wir uns als Christen nennen, nicht an diesem wirklichen Leben vorbeileben. Viele Menschen, sie kennen die Fakten, aber sie bleiben unglücklich. Und wir haben am Ende gelesen, wir werden noch über dieses Ziel sprechen, über diese Freude in Christus. Aber sie bleiben unglücklich. Viele Christen haben keine Freude mehr. Wo kommt das her? Diese Fakten allein zu kennen, machen einen ja nicht glücklicher. Es gibt, vorher warst du ein Mensch, der unglücklich war ohne diese Kenntnisse. Wenn du das alles gehört hast und jetzt nach Hause gehst, diese Fakten wieder aufgenommen hast, bist du ein unglücklicher Mensch, der diese Fakten kennt. Aber du bleibst unglücklich. Wo ist denn diese Freude? Und Johannes gibt uns in diesem Text eine Antwort dazu. Er bezeugt zu einem, was ihr erlebt habt. Ihr sagt hier, wir haben es gehört, wir haben es gesehen. Die griechische Form dieses Verbes, sie zeigt uns, es ist keine einmalige Angelegenheit. Das war nicht punktuell, nicht ein- oder zweimal, sondern linear. Das heißt, es hatte immer wieder, es hat angedauert. Johannes sagt, wir haben immer wieder gehört, gesehen, nicht einige Male begegnet. Also sie hörten die Gespräche, die Jesus mit den, seinen Feinden führte. Sie hörten seine Worte vom Brot des Lebens, die Jünger, die 12. Sie hörten und bewahrten seine Worte vom Licht des Lebens, wo Jesus 7-mal im Johannesevangelium sagt, ich bin, ich bin. Oder die Rede vom guten Hirten. Jesus kündigte seine Verherrlichung an. Sie haben alles gehört. Die Ankündigung seiner oder seine Abschiedsreden und sie hörten seine Gebete, wie Jesus gebeten hat und auch, wo Jesus versprochen hat, den Heiligen Geist zu geben. Alles haben sie gehört, sagt Johannes. Immer wieder hat Jesus und er hat nicht nur, sie haben nicht nur zugehört, wenn Jesus zu den Massen gesprochen hat, sondern Jesus hat sie oft zurückgezogen mit den 12 und hat sie belehrt. Und er sagt, Johannes, wir haben es gehört. Und er sagt noch mehr, wir haben es mit unseren Augen gesehen. Nicht nur gehört, sagt er, wir haben es gesehen mit unseren Augen, sagt er. Sie haben es gesehen, als Jesus sich taufen ließ. Sie haben gesehen, wie der Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herunterkam. Sie haben die Stimme des Vaters gehört, als Gott das Zeugnis von seinem Sohn ablegte. Sie sahen die Wunder, das erste Wunder, wo Jesus Wein oder Wasser zu Wein gemacht hat in Kana. Sie sahen, wo Jesus 5000 Leute gespeist hat. Sie sahen, als Jesus geweint hat, bevor er Lazarus aufgeweckt hatte. Sie haben alles beobachtet. Sie haben gesehen, wie der tote Lazarus aus dem Grab herauskam. Sie haben das alles gesehen. Sie waren dabei. Und 3 von denen, unter anderem Johannes, sie sahen ihn als er verherrlicht war auf dem Berg der Verklärung. Sie haben vieles gesehen. Und das war auch ein Kennzeichen der Apostel. Sie müssten es gesehen haben. Apostel Paulus hat das nicht alles gesehen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er Jesus gesehen hat. Aber deswegen sagt ja auch Apostel Paulus, ich bin eine unzeitige Geburt. Ich bin eigentlich eine Ausnahme. Gott hat mich als extra Apostel dazu gebraucht, um das Evangelium den Heiden zu bringen. Aber diese 12, sie waren von Anfang an dabei. Sie haben 3,5 Jahre Jesus beobachtet, gesehen. Und wisst ihr, Johannes wird hier noch deutlicher. Er sagt, wir haben es betrachtet. Er sagt, was wir betrachtet haben. Es war nicht nur ein Sehen, nicht etwas einfach zur Kenntnis zu nehmen. Hier benutzt Johannes ein griechisches Wort, das so viel bedeutet wie erkennen, anstaunen oder bewundern. Bewundern, da habe ich gedacht, vielleicht einen jungen Mann, der verliebt ist in ein Mädchen, wie er es bewundert, wie er es anschaut, wie er nicht genug kriegt davon, jedes Detail, wenn zwei Verliebte sich anschauen, jedes Detail voneinander kennenzulernen. Und so sagt Johannes, wir haben es bewundert, angestaut, wir haben es erkannt, ganz gezielt untersucht, so wie jetzt diese Lebensmittel, die Dioxin verseucht sind, untersucht werden, so sagt er, haben wir Jesus untersucht. Und um jeden Irrtum auszuschließen, sagt er noch weiter, sagt er, was unsere Hände betastet haben. Meine Lieben, Jesus lebte als ein wahrer Mensch, deswegen könnte man ihn betasten. Thomas hat es getan, wo Jesus sagt, lege deine Hand in meine Seite. Mit Sehen, Hören und Betasten versichern wir uns ja die Wirklichkeit einer Person. Ich könnte sogar sagen, 3,5 Jahre haben diese Männer Jesus gerochen. Sie waren so nah mit ihm zusammen, untrennbar verbunden. Man kann ja einen Menschen riechen, ich hoffe im guten Sinne. Manche kann man fallen anders auf. Also als ich jetzt vor ein paar Tagen, es ist zwar nicht meine Lieblingsbeschäftigung, aber man muss sich manchmal als Großvater, als Opa verkleiden, Weihnachtsmann für die Enkel sein. Und das Vergnügen hatte ich abermals. Und dann sagte eine meiner Enkelin, sagte, ich weiß, dass es du warst. Ich sage, woher weißt du das? Ich habe dich gerochen, sagt sie. Eigentlich hatte ich geduscht an dem Tag. Ich weiß nicht, was sie so gerochen hat, aber sie hat es am Geruch erkannt, sagt sie. Meine Lieben, so haben die Jünger Jesus gerochen. Er war 3,5 Jahre in ihrer Nähe. 3,5 Jahre war er unmittelbar mit ihnen verbunden. Und der Apostel Johannes sagt, wir verkündigen es euch. Wir verkündigen, diese Gruppe von Leuten, von Aposteln, war von Gott ausgewählt, wie ein Zwischenglied zwischen Gottes Offenbarung und der Schrift. Gott hat sie gebraucht, um sich in der Person Jesu zu offenbaren, damit diese 12 nachher, die er gebraucht hat, damit diese uns diese Wahrheit als geschriebenes Wort weitergeben. Deswegen geht Johannes so deutlich darauf ein und sagt, in jedem Detail haben wir diese Person kennengelernt. Und das ist so wichtig, damit wir diesem Wort vertrauen. Es hat nicht jemand geschrieben, der etwas irgendwo gehört hat, sondern der selbst mit dem Sohn Gottes gewandelt ist, der ihn gerochen hat. Deswegen haben wir keinen Zweifel daran, Menschen, die Gott vertrauen, zu sagen, das ist das inspirierte Wort Gottes bis ins letzte Detail. Und das garantiert uns die Genauigkeit, die Zuverlässigkeit, die heute immer wieder in Frage gestellt wird. Heute wird ja gesagt, du musst dir deine eigene Meinung bilden über die und die Frage. Meine Lieben, stimmt nicht. Das Wort Gottes ist präzise und genau. Genauso wie Satan damals zu Eva kam und sagte, du musst dir eine eigene Meinung bilden über diese Frage mit dieser Frucht. Und wir wissen, das Ergebnis war katastrophal, als Eva sich eine eigene Meinung gebildet hat, als sie nicht wortwörtlich das zur Kenntnis genommen hat, was Gott ihr gesagt hat darüber. Heute bilde dir deine Meinung. Sogar eine Boulevardzeitung wird mit diesem Slogan, bilde dir deine Meinung. Jeder kann seine Meinung haben, auch über die Schrift. Meine Lieben, es sind die heutigen Theologen, die uns am gefährlichsten nahe kommen in dieser Frage, die uns in Frage stellen, was hier geschrieben ist. Das ist das Problem. Nicht die Atheisten, nicht die eigentlichen Sekten, sondern Menschen, die aus unseren Kreisen kommen. Ich könnte ja so viele praktische Beispiele bringen. Ich bringe nur ein paar Aussagen, die ich hier so aus Zeitgründen nur ein paar Aussagen zitieren kann. Und zwar, das sind unsere Kreise, das sind die Evangelikale, zum Teil die Freikirchen, die hier sich gegen das Wort stellen. Ich zitiere einfach ein paar Aussagen. Vertreter von Landeskirchen, Freikirchen und Evangelischer Allianz haben in einer Fernsehdiskussion des Hessischen Rundfunks am 7. Oktober 2007 Einigkeit in der Ablehnung eines christlichen Fundamentalismus bekundet. Christliche Fundamentalisten klebten an den Buchstaben der Bibel und betrieben Wortterror. Viele seien dazu übergegangen, sich nicht mehr fundamentalistisch, sondern bibeltreu zu nennen, sagen sie. Also sie kritisieren es eindeutig, bibeltreu zu sein. Dann sagte der Mann, der damals der Vorsitzende der Evangelischen Allianz war, Jürgen Werth, ein Zitat: Ich glaube, dass ich sagen kann für unsere Bewegung, Evangelische Allianz, dass die Zahl derjenigen, die die Bibel Wort für Wort wörtlich nehmen, die sagen, jedes Wort, jeder Buchstabe ist verbal von Gott inspiriert und die Bibel ist sozusagen vom Himmel gefallen, dass der Kreis derjenigen nicht allzu groß ist. Johannes aber sagt doch, es ist wortwörtlich zu nehmen. Wir haben es betrachtet bis ins letzte Detail. Wir können dem Wort vertrauen. Die letzte Aussage, Fundamentalisten sind Leute, die letztes Endes gesprächsunfähig sind. Sie sagen, so wie ich das sehe, ist das richtig. Und so wie du das siehst, ist es falsch. Und die auch sagen würden, es gibt nur schwarz und weiß und ja und nein und nichts dazwischen. Wer sagt es? Apostel Johannes. Es gibt nur schwarz und weiß und nichts dazwischen. Wir haben gerade schon gehört, diese Zitate. Entweder oder. Es gibt nichts dazwischen für Johannes. Entweder stellen wir das Ganze in Frage oder wir glauben diesen Menschen und sagen, ja, es ist an die Zeit, vielleicht nicht mehr so zu denken. Johannes war ein Schwarz-Weiß-Denker. Er denkt und schreibt in absoluten Begriffen. Bei ihm gibt es keine graue Zone. Jemand hat mal gesagt, Gott ist nicht, wie du ihn definierst. Gott ist, wie er ist, nicht, wie du ihn machst. Meine Lieben, ich staune, dass Menschen, die vielleicht keine Theologie studiert haben, ich bin nicht gegen ein Theologiestudium, es gibt leider sehr wenige, aber es gibt bibeltreue Schulen, es gibt bibeltreue Einrichtungen. Aber ich staune, dass Menschen, die einfach das Wort Gottes kennen und es als Wort Gottes nehmen, wie viel Freude sie haben, wie viel Kraft sie haben. Meine Großmutter, sie kannte nur eine Wahrheit und sie war das größte Vorbild im Glauben für mich. Sie kannte nur eine Wahrheit, sie kannte die Bibel. Und sie lebte sie auch. Ganz einfach, ganz schlicht. Und sie war das größte Vorbild im Glauben, das ich hier erlebt habe. Sie kannte das Original, die Schrift. Meine Lieben, und dann in den kommenden zwei Versen, nachdem Johannes bezeugt hat, wir waren dabei. Wir haben alles in Einzelheit gesehen, genauso weitergegeben. Dann sagt er um das Ziel des Ganzen. Sonst bleibt es ja eine Theorie. Er sagt, was soll es bewirken in euch? Und zum einen sagt er im Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, was wir das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das Wort Gottes hat immer eine praktische Anwendung. Er sagt, damit auch ihr, das heißt mit uns, mit unserem Glaubensbekenntnis hier, Glaubensbekenntnis der Apostel, das in die Bibel weitergegeben, Gemeinschaft haben. Er sagt, diese ganzen Details sind gegeben, dass wir eine echte Gemeinschaft miteinander haben. Und wisst ihr, die echte Gemeinschaft ist nur durch eine vollständige und präzise Akzeptanz der Person Christi möglich. Wenn wir anfangen, Abstriche zu machen und sagen, das gilt nicht oder das sehe ich anders, als es hier steht, ist diese Gemeinschaft zerstört. dann ist das ganze Gerede über einen Frieden, über die Gemeinschaft eine bloße Floskel. Es ist ein sentimentaler Versuch, vielleicht zueinander zu finden, aber es wird keine echte geistliche Gemeinschaft geben. Die Irrlehrer hatten nicht diese Liebe zu den wahren Gläubigen. Sie lehnten die ab, die ihre Irrlehrer ablehnten. Das ist ganz interessant. Johannes sagt das im 3. Kapitel, Vers 10, sagt er, daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott, und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Johannes hat beobachtet und gesehen, dass diese Irrlehrer, erstmal haben sie Unrecht getan. Sie haben absolute falsche Lehre aufgebaut, und ein typisches Merkmal dieser Menschen war, dass sie unter dem Vorwand der Liebe versucht haben, erstmal die andere zu gewinnen, als sie aber abgelehnt wurden. Als sie durch die Warnungen des Apostels diese Menschen abgelehnt haben, auf einmal blieb nichts übrig von dieser Liebe. Meine Lieben, ich habe es selbst einige Male erfahren. Ich weiß, wie ich ein Gespräch mit einem neugebackenen Theologen in einer Justizvollzugsanstalt gesucht habe. Diese junge Dame hat einen neuen Posten bekommen. Ich dachte, weil wir da arbeiten in diesem Gefängnis, habe ich versucht, mit ihr ein Gespräch zu führen. Sie war sehr froh, sehr freundlich. Bis zu dem Zeitpunkt, als wir zum Wort kamen. Als wir dazu kamen und ich sagte, nein, Jesus Christus ist aus unserem Verständnis der einzigste Weg zu Gott. Es gibt nichts anderes. Meine Lieben, noch ein paar Aussagen. Und seitdem grüßt sie nicht mit mir. Von der Liebe ist keine Spur mehr geblieben. Von dieser Liebe, von der man redet, bleibt keine Spur, wenn es um die Wahrheit geht. Wenn nicht mehr Jesus, so wie er im Wort dargestellt wird, unsere Gemeinsamkeit bildet. Die Menschen werden auf Distanz gehen, die groß von Liebe reden. Da wird nichts, eigentlich brauchen sie nur unsere Liebe, um ihre Bestätigung zu bekommen, dass sie gut sind. Wenn wir aber durch das Festhalten an der Person Christi, so wie es hier geschildert ist, uns von ihnen distanzieren, nicht bewusst, aber es passiert ja, wenn man so festhält, werden diese Menschen natürlich, die Gemeinschaft wird nicht da sein. Dann bleibt von dieser Liebe wenig übrig. Und im 1. Korinther 13 lesen wir die praktische Auswirkung. Die Liebe sind ganz anders. Sie lässt sich nicht erbittern, sie ist langmütig, sie duldet alles. Und deswegen können wir praktisch prüfen, ob es eine echte Liebe ist oder nicht. Und das Letzte im Vers 4, was Johannes hier sagt, das erste Ziel war des Ganzen, dass sie Gemeinschaft miteinander haben. Und Johannes hat das Kriterium für diese Gemeinschaft gegeben, das klare Verständnis von der Lehre, von der Person Christi. Und das Zweite, sagt er, wird sein, wir haben es geschrieben, damit unsere Freude vollkommen sei. Oder in anderem Text, andere Übersetzung lesen, wie eure Freude. Johannes sagt, unsere und eure Freude soll vollkommen sein. Wisst ihr, Gott hat dafür gesorgt. Und das ist das Manko bei vielen, vielen von uns Christen. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass unsere Freude vollkommen ist. Wenn es nicht da ist, gibt es viele Ideen. Man versucht, die Emotionen hochzuschaukeln. Die Musik muss lebendiger sein. Man versucht, Tanzelemente in den Gottesdienst reinzubringen, die Gefühle in den Vordergrund zu rücken, damit endlich mal Freude aufkommt im Gottesdienst. Bei Christen, und scheinbar klappt es auch, mindestens für die Zeit im Gottesdienst. Aber das ist hier nicht gemeint. Hier sagt Johannes ganz klar und deutlich, was in uns, in seinen Kindern, diese Freude hervorbringen wird. Er sagt, nur die klare Vorstellung der Person Christi, seines Werkes, wird uns zu dieser Freude verhelfen. Also wenn wir absolut sicher sind, dass wir Kinder Gottes sind und absolut geborgen in seinen Händen sind, werden wir diese Freude haben. Und das ist nicht eine Freude für ein paar Stunden dann, sondern eine Freude, wisst ihr, die uns auch auf dem Sterbebett durchtragen wird. Diese Freude hatte meine Großmutter beim Sterben. Sie ging nach Hause. Sie war geborgen in Gottes Händen, weil sie von sich von nichts beeinflussen ließ. Sie hat die Person Christi, so wie es hier steht, vor Augen gehabt. Deswegen, meine Lieben, wir dürfen uns in keinem Fall diese Freude nehmen lassen.
nicht durch ein gesetzliches Vorgehen, wenn das Gesetz uns diese Freude nimmt, dieser Rahmen, der nicht biblisch ist, uns irgendwo eingrenzt. Wir dürfen es hinterfragen. Das Wort Gottes sagt uns sogar, wir sollen es. Aber auch nicht durch die falsche Freiheit. Heute, wie oft hört man heute, Hauptsache, die Beziehung zu Christus stimmt, wie du lebst, ist zweitrangig. Wie oft habe ich das heute gehört? In unseren Kreisen. Und das war, was Johannes bekämpft hat. Er hat gesagt, es ist nicht egal, wie du lebst. Du wirst keine Freude haben in Christus, wenn du lebst, egal wie. Du kannst echte Freude haben nur in Christus. Es ist nicht zweitrangig, wie du lebst. Wilhelm Löhe, der im 19. Jahrhundert lebte, sagte, wir entschuldigen sehr häufig unser genusssüchtiges Begehren mit der edlen Lehre der christlichen Freiheit. Meine Lieben, diese falsche Freiheit, die nimmt uns die Freude. Ich frage mich, wo wollen diese Freiheitskämpfer ihre Freude holen bei den schwersten Versuchungen oder auf dem Sterbebett? Wird man dann schnell noch bitten, einen oder der anderen ihn in die Kneipe zu bringen, damit man auftanken kann für die Freude, die man vielleicht nicht hat? Das ist meine große Frage bei diesen Leuten, die so um die Freiheit, sogenannte Freiheit kämpfen heute, mit ihren Vorstellungen natürlich. Und ich möchte das noch kurz zusammenfassen, das Ganze. Es gibt, sagt Johannes in diesem Text, es gibt eine Realität und sie ist absolut sicher. Jesus ist das uns gegebene Wort Gottes. Die Apostel haben es ganz genau betrachtet und uns treu im Wort Gottes weitergegeben. Und Johannes sagt, wir haben alles in Einzelheiten euch weitergegeben, damit ihr die Gemeinschaft miteinander habt und diese Freude miteinander. Meine Lieben, und wenn wir keine Freude haben, dann kann es eigentlich nur einen Grund haben. Wir machen Abstriche am Wort Gottes. Und das ist ganz praktisch zu prüfen. Wenn du zum Beispiel lästerst, du versündigst dich gegen das, was im Wort Gottes steht. Du wirst keine Freude haben. Wenn du ständig lästerst, wirst du nicht die Freude in Christus haben. Weil du einfach diese Person Christi, diese Lehre, die uns weitergegeben wurde, nicht eins zu eins umsetzt, geht die Freude verloren. Oder deine Unterordnung dem Ehepartner gegenüber. Wenn die Bibel sagt, dass die Frau sich ihrem Mann zu unterordnen hat und du sagst, nein, also natürlich hätte ich den oder den Mann, da würde ich mich gerne unterordnen, aber diesem Tyrannen mache ich es nicht. Natürlich wirst du keine Freude haben. Oder als Ehemann, wenn du deine Frau nicht liebst, wie es hier in der Bibel steht, wirst du keine Freude haben, ganz praktisch. Du übernimmst es nicht so, wie die Person Christi, wie seine Lehre rübergebracht wurde. Du machst Abstriche. Du hast keine Freude mehr als Christ. Kinder, wenn ihr euch eure Eltern nicht unterordnet, werdet ihr ständig Probleme haben. Und man könnte diese Liste verlängern. Die Bitterkeit, die Sünde, mit der du rumspielst. Du wirst keine Freude haben. Absolut. Du kannst dir sicher sein, weil du einfach diese Darstellung der Person Christi nicht wahrnimmst, so wie sie hier steht. Und es wird uns auch nichts nutzen, heute zu sagen, ja, es wurde vielleicht auch richtig gesagt. Meine Lieben, es kann nur was bringen, wenn wir es nicht nur bejahen, was heute gesagt wurde, sondern wenn wir es ändern in unserem Leben. Wenn wir sagen, genauso wie Johannes, und viele Geschwister haben diese Erfahrung, ich habe es gesehen, ich habe es gehört, ich habe es betastet. Ich war mit Jesus so eng miteinander. Viele haben diese Erfahrung und sie machen sie immer wieder. Und sie leben in Freude, diese Christen. Im Evangelium, seinem Evangelium, zeigt Johannes, wie ein Sünder gerettet werden kann. Da sagt er, glaube an Herr Jesus. Und in diesem Brief zeigt er uns den schon geretteten Menschen, wie er in der Fühle und in der Freude des Lebens sein kann. Ich weiß nicht, ob es schwer zu verstehen ist. Eigentlich ist das doch einfach. Aber schwer umzusetzen. Deswegen stehen wir in diesem Glaubenskampf. Kannst du heute einige Entscheidungen treffen, die dir klar wurden? Ich hoffe, dass einiges klar wurde. Wo du sagst, das möchte ich in meinem Leben verändern, damit ich diese Freude habe.
Jemand hat mal so schön gesagt, ich habe mehr Sorgen um die Bibelstellen, die ich verstehe und nicht schaffe auszuleben, als um die, die schwer zu verstehen sind. Gut gesagt. Ich habe viel mehr zu kämpfen mit den Bibelstellen, die klar und deutlich sagen, du musst lieben. Ich habe damit viel mehr zu kämpfen, als mit den Bibelstellen, über die ich vielleicht mir zig Gedanken machen kann. Ob Jesus am Anfang der Trübsal kommt oder in der Mitte, weiß ich nicht. Genau kann ich es nicht sagen. Aber ich weiß genau, was die Bibel sagt, dass ich zu lieben habe, meine Frau zu lieben habe, für meine Kinder ein Vorbild zu sein habe. Und das klappt nicht immer, meine Lieben. Da habe ich viel mehr Probleme als mit diesen Wahrheiten, die ich vielleicht nicht bis Ende verstehen kann. So einfach ist die Schrift. Und ein ermutigendes zuletzt. Apostel Johannes, der Autor dieses Briefes, er hatte das Ganze, worüber er redet hier, von Natur aus nicht. Er schreibt nicht jemand, der so eine liebevolle Natur hatte von Geburt an, sondern er wollte genauso wie sein älterer Bruder Jakobus damals auf diese Samariter das Feuer regnen lassen. Erinnern wir uns an diese Geschichte. Das waren beide Söhne des Donners. Sie waren von Natur aus nicht so liebevoll. In den jungen Jahren war der Johannes ein Rabauke. Liebe war ein Charakterzug, den Johannes von Christus gelernt hat, als er ihn betastet hat, als er zugehört hat, als er gesehen hat. Das lernte er erst auf diesem Wege. Auf diesem Wege wurde es in ihn hineingelegt. Und wir können es auf keinem anderen Wege für uns lernen, wenn wir nicht diese Gemeinschaft mit Christus haben, mit seinem Wort. Meine Lieben, es gibt keine andere Möglichkeit, glücklich zu sein, als das Wort Gottes eins zu eins so zu nehmen, wie das die Aposteln genommen haben, wie sie Christus betrachtet haben. Und in dieser Gemeinschaft werden wir verändert. Johannes ist ein erstaunliches Beispiel dafür, was aus uns werden soll und werden kann, wenn wir in Christus wachsen, aber eben in Christus. In seinem Wort. Das ist ermutigend. Johannes war nicht so. Es hat Gott aus ihm gemacht. Und das kann er aus dir und mich machen. Aus dir und mir machen, meine Lieben. Ich hoffe so sehr, dass es geschieht, dass wir Entscheidungen treffen durch die Gemeinschaft mit Jesus. Ich möchte noch mit uns beten. Danke dir, Jesus.